Teil 2. CO2 wird Machtfrage. 8. Erwärmung statt Eiszeit. Geniale Propheten. Im öffentlichen Überbietungsdiskurs erfährt bahnbrechende Wissenschaft ohne katastrophische Note selten Resonanz. Warum arbeitest du ausgerechnet an diesem Kram? Fragte James Hansen, Atmosphärenforscher am Goddard Institute for Space Studies, GISS der NASA, im New Yorker Stadtteil Manhattan seinen 4 Jahre jüngeren Kollegen Steven Schneider. Es ist ein unmögliches Problem mit so vielen Dimensionen, die sich nie ganz lösen lassen. Hansen erforschte anhand von Computermodellen die Atmosphäre des Planeten. Als 22-Jähriger hatte er sein Studium in Mathematik und Physik mit Auszeichnung abgeschlossen. Schneider war in die damals noch junge Klimaforschung gegangen, weil man nicht erst hunderte Studien lesen musste, um loslegen zu können. Nachdem er rund 20 Arbeiten gesichtet hatte, wähnte er sich eingearbeitet. Erste Zweifel an seiner Eiszeitprophezeiung waren ihm im September 1972 gekommen, als er in Nature eine, wie sich herausstellen sollte, hellsichtige Studie las. Menschengemachtes Kohlendioxid und der Treibhauseffekt. John Sawyer vom britischen Met Office prognostizierte aufgrund der CO2-Emissionen eine Erwärmung um 0,6 Grad Celsius bis Ende des Jahrhunderts. Tatsächlich waren es 0,5 Grad bis zum Jahr 2000. Für diese Vorhersage hätte Sawyer eigentlich den Spitznamen Pate der globalen Erwärmung verdient, aber den erhielt stattdessen Wallace Broker. Das steigende CO2-Niveau in der Atmosphäre werde die Temperaturen im kommenden Jahrhundert über die Limits der vergangenen 1000 Jahre treiben, schrieb der Geochemiker 1975 im Journal Science nach 4 Jahrzehnten globaler Abkühlung. Broker glaubte, natürliche Klimazyklen maskierten die Wirkung der Treibhausgase, jedoch nur vorübergehend. Wie sich herausstellen sollte, hemmten menschengemachte Aerosole die Erwärmung. Indizien entdeckten neuseeländische Forscher 1975 mit ihrer Beobachtung, dass sich weite Teile der Südhalbkugel erwärmt hatten, während der Norden der Erde kühler geworden war. Sie spekulierten, dass Abgaswolken das Klima auf der Nordhalbkugel künstlich abgekühlt haben könnten, weil es dort mehr Industrie als auf der Südhälfte des Planeten gab. Brokers Prognose der bodennahen globalen Temperatur sollte sich als zutreffend erweisen. Zudem veröffentlichte er mehr als 500 Studien, war Pionier der Theorie des Ozeanförderbands, die beschreibt, wie Meeresströmungen wie der Golfstrom entstehen und vergehen, und er hatte Witz. »Du hast weltweit nur einen Datenpunkt«, raunzte er einen Kollegen, dessen Theorie er anzweifelte, auf einer Konferenz an. Dabei war ihm entfallen, dass er gerade selbst eine Studie in Science veröffentlicht hatte, die von nur einem Bohrkern auf globale Meeresströmungen verallgemeinerte. »Niemand hier würde von einem einzigen Ort in Grönland auf die Welt schließen, nicht wahr, Wally?« konterte ein anderer. »Okay, ich habe es auch gemacht, aber er liegt falsch«, entgegnete Broker. Die Forscher beschäftigte nun vor allem eine Frage: Mensch oder Natur? Warum ändert sich das Klima? 1976 kamen Geologen der Antwort ein gutes Stück näher. Variationen der Erdumlaufbahn, Schrittmacher der Eiszeiten, hieß die wegweisende Science-Studie der Wissenschaftler James Hayes, John Imbrie und Nicholas Shackleton, die erklärte, warum sich Warmzeiten und Eiszeiten abwechselten. Ihre Arbeit lüftete einige der größten Rätsel der Klimatologie. Hayes, Imbrie und Shackleton hatten Bohrkerne aus der Tiefsee analysiert, hunderte Meter lange Stangen aus Schlick, die wie ein geologisches Tagebuch Schicht für Schicht die Umweltbedingungen früher Zeiten offenbarten. Die Studie dokumentierte, dass Klimaschwankungen synchron zu Schwankungen der Umlaufbahn der Erde und rhythmischen Veränderungen ihrer Achse verliefen. Damit bestätigte sich die Theorie des Mathematikers Milutin Milankovic, der das Kommen und Gehen der Eiszeiten 1941 entsprechend erklärt hatte. Nun war klar, das Klima der Erde schwankte zyklisch, ohne menschengemachte Treibhausgase. Nochmals eskalierte die Sorge vor einer Abkühlung. In einem extrem kalten Januar 1977 rief Präsident Jimmy Carter den Energienotfall aus. Die amerikanischen Medien spekulierten erneut über eine bevorstehende Eiszeit. Und die stur vorgetragenen Mahnungen Wallace Brokers vor einer globalen Erwärmung klangen plötzlich verlockend. Noch im selben Jahr warnte die National Academy of Sciences auf einer Pressekonferenz während eines außergewöhnlich heißen Julis, die Erde werde sich bald erwärmen. Die Zeitschrift Business Week, die 1976 noch ermittelt hatte, dass in der Klimaforschung die Mehrheit der Gelehrten zur Abkühlungsprognose tendierte, kam im Folgejahr zum gegenteiligen Ergebnis. Dass sich Medien ungern von einer liebgewonnenen Apokalypse trennen mögen, bewies die New York Times. Kein Ende in Sicht für den Abkühlungstrend, schlagzeilte sie Anfang Januar 1978. Die Los Angeles Times warnte im selben Jahr vor einer Kältephase, die von 2000 bis 2050 dauern könnte. Reed Bryson fütterte die Medien weiterhin mit seiner Eiszeitthese. Er misstraute den Klimamodellen, die eine Erwärmung in Aussicht stellten, denn die zugrunde liegenden Simulationen bildeten seiner Ansicht nach das Klima der Vergangenheit nicht vertrauenswürdig nach. Ende der 1970er Jahre brachte er sein Buch heraus, Climates of Hunger. Klimatologen machen jetzt einen globalen Abkühlungstrend für wiederkehrende Dürren und Überschwemmungen verantwortlich, der massive Tragödien für die Menschheit auslösen könnte, meldete die Chicago Tribune im November 1981. Die Regierung der Vereinigten Staaten wollte Klarheit, also beauftragte sie 1977 die Jason Group, ein Gremium von rund 50 Wissenschaftlern, das seine Mitglieder selbst auswählte. In einem Ferienhaus am Cape Cod in Massachusetts kam die Elite zusammen. Viele hatten für das lange Wochenende ihre Familie mitgebracht. Unter ihnen die Klimamodellierer James Hansen und Tsuyokuru Manabe, der im Jahr 2021 den Physiknobelpreis bekommen sollte. Das Resümee der Jason Group erwies sich als trefflich. Eine Verdopplung der CO2-Menge in der Luft, so berichteten die Wissenschaftler, erhöht die globale Temperatur in Bodennähe um einen Wert zwischen 1,5 bis 4,5 Grad. Exakt diese Bandbreite der Schätzwerte findet sich noch 4 Jahrzehnte später in den Berichten des UN-Klimarats. Ende der 1970er Jahre glaubten Klimaforscher nicht so recht an ihre Ergebnisse. Großbritanniens führender Experte Hubert Lamp, Gründungsdirektor des Klimaforschungszentrums an der späteren University of East Anglia und Freund von Guy Callender, fremdelte mit der Erwärmungswarnung. Er vertrat die Ansicht, dass wärmeres Klima in der Geschichte besser gewesen sei für die Menschheit. Der Abkühlungstrend nach dem Zweiten Weltkrieg besorgte ihn. Lamb glaubte, die WMO unterschätze die natürlichen Schwankungen des Klimas. Indes präsentierte die National Academy of Sciences in den USA 1979 den Charney-Bericht. Die fachliche Bewertung unter Leitung des namensstiftenden Meteorologen vom MIT, Jule Charney, war zu dem Ergebnis gelangt, dass eine deutliche Erwärmung bevorstand. Eine Verdoppelung der Menge an CO2 in der Atmosphäre werde die Temperatur der Erde um ca. 3 Grad erhöhen. Eine Größe, die noch heute als realistisch gilt. Politikern war dies nicht eindeutig genug. Solange es keine Einigkeit unter Forschern über den Trend gebe, werde nichts passieren, bekräftigte Tom Moss, der wissenschaftliche Berater des kalifornischen Demokraten George Brown. Ein weltweiter akademischer Konsens über den Klimawandel könne als treibende Kraft für politische Entscheidungen nützlich sein.